Also viel Spaß mit dem Vortrag über Software Project Revival. Milo ist ja inzwischen beim CCC ein bekannt, beliebter Vortragender. Und ja, viel Spaß. Anschließend sind wir noch bei Barrasco.
Danke, Jürgen. Ja, das Thema heute ist Software Project Revival. Das heißt, wie wiederbelebe ich Software? Alte Softwareprojekte, die eine Zeit lang stillgestanden sind, wie bringe ich die wieder in Fahrt? Um das geht es heute. Und konkret will ich von meinen Erfahrungen erzählen, die ich selber gemacht habe im letzten halben Jahr vor allem mit Maskmail. Ich habe mit Maskmail da schon früher angefangen, da gibt es auch schon einen Vortrag vom März 2009. Da habe ich quasi angefangen, Maskmail wieder neu anzupacken und wieder modern zu machen. Und jetzt seit einem halben Jahr bin ich da aktiv dabei. Und da will ich heute berichten, was ich da dabei erlebt habe und eben auch Tipps weitergeben. Wie könnt ihr sowas anpacken? Was könnt ihr besser machen, dass, wenn andere eure Software später mal wiederbeleben möchtet, dass die das einfacher haben? Ja, Maskmail, das ist eben die Grundlage von dem allem. Meine Arbeit in Maskmail, und deshalb ist auch wichtig, dass ihr verstandet, was Maskmail ist. Und es sollte ruhig auch ein bisschen Werbung für Maskmail sein, nachdem es jetzt wieder richtig vorwärts geht. Also ihr könnt euch ruhig mal Maskmail angucken. Maskmail ist ein kleiner MTA. Wer weiß nicht, was ein MTA ist? Okay, ein MTA ist für E-Mail das gleiche, was eine Poststelle für Briefe ist. Also der MTA schickt Mails weiter von Rechner zu Rechner, bis eben da ist, bis die Mail da ist, wo sie hingehört. Und die bekanntesten MTAs sind Sendmail, Postfix, Exim, Qmail, das ist das, was man so kennt. Und Maskmail ist eben das gleiche, aber deutlich kleiner. Das Besondere an Maskmail ist, dass es eben eine bestimmte Nische abdeckt. Und das sind Rechner, die keine permanente Online-Verbindung haben. Also zum Beispiel ein Notebook, das nur immer mal wieder online ist und das auch über verschiedene Verbindungen online ist, also mal vielleicht an der Uni und mal daheim und mal noch irgendwo ganz anders. Und je nachdem, wo es online ist und vielleicht auch je nachdem, wohin die Mail gehen soll oder von welcher Absenderadresse sie kommt, soll sie über andere Verbindungen rausgeschickt werden. Sowas, das ist das, was Maskmail abdeckt. Was Maskmail, wo es nicht dafür geeignet ist, ist ein großer Server mit ganz viel Last und tausende Mails und einem Port im Internet zum Lauscher, das sollte man dann auch in einen von den großen MTAs einsetzen. Ein lokaler MDA, ja, Maskmail kann in Mbox ausliefern und nach Maildir und es lässt sich natürlich Procmail oder etc. anbinden. Also das ist empfehlenswert, eben ein Procmail oder sonst ein MDA zum Verwenden. Ja, und Maskmail ist freie Software, aber das, denke ich, kann man hier eigentlich voraussetzen. Ein paar Zahlen dazu, dass ihr euch die Größe vorstellen könnt. 10.000 Zeilen in C und es wird glib verwendet. Also da sind einfach eine ganze Menge Hilfsfunktionen dabei. Ja, geschrieben wird es von Oliver Kurth von 1999 bis 2002. Er hat es quasi im Alleingang entwickelt, wobei so eine Handvoll Leute haben größere Beiträge geliefert, also größere Patches oder auch Dokumentation, größere Stücke oder so. Aber es hat vor allem er geschrieben. Und bemerkenswert finde ich, dass er eben in den 3 Jahren 53 Releases gemacht hat. Das heißt, er hat im Schnitt alle 3 Wochen eine neue Version rausgebracht. Und das ist eigentlich schon ziemlich viel, was ich jetzt so an Vergleiche habe, finde ich das ziemlich erstaunlich. Nach 2002 hat er nicht mehr weiterentwickelt, hat das Ganze dann noch betreut, auch zum Beispiel in Debian. Das Paket hat er dann betreut bis 2005 und ab 2006 war er dann halt weg. Und seitdem ist eben verwaist gewesen, bis ich gekommen bin. Wie hat das bei mir angefangen? 2007 habe ich Maskmel dann selber benutzt. Und ja, 2006 habe ich gerade gesagt, war es verwaist. Also ich habe das quasi benutzt, wo es dann schon verwaist war. Und bei Debian, manche wissen das vielleicht, wenn der Paket verwaist ist und es hat kritische Bugs, dann, und es kommt dann ein neues Release, dann fliegt es halt vielleicht raus. Also wenn ein neues Release rauskommt, dann fliegt zur Software aus der Distribution raus, wenn sie nicht betreut ist und kritische Bugs hat. Und Maskmel hatte zwar keine kritischen Bugs, aber mir war es doch wichtig, da ich es selber einsetze, da ich selber Debian habe, dass Maskmel auch da funktioniert, dass die Bugs wegkommen und so, eben aus Eigennutz quasi. Und naja, das ist einmal so, dass ich betreue das Paket in der Distribution, aber dann kann man es ja vielleicht auch gleich upstream übernehmen. Weil wenn man sowieso daran schon entwickelt, dann bietet sich das eigentlich an. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also es ist schwer möglich zu sagen, ja, und jetzt komme ich her und jetzt kümmere ich mich darum, weil das ist doch ein erheblicher Aufwand, sich in so Software einzulesen. 10.000 Zeiler C-Code, das ist halt auch nix. Und man muss sich halt in die Materie dann auch einarbeiten. Also wie funktioniert MTAs? So ein bisschen Vorkenntnisse hat ja jeder, aber da muss man dann vielleicht doch ein bisschen mehr wissen. Und wegen dem, naja, ich wollte eigentlich schon, aber es war halt nicht so einfach, das mache ich mal nebenher. Und dann ist ganz zeitlich passend meine Diplomarbeit gekommen und die Frage, was mache ich denn in meiner Diplomarbeit? Und da habe ich mich dann, habe ich dann das eben anpackt und mich in Maskmel eingelesen und Maskmel übernommen. Das erkläre ich auch in meinem Vortrag eben von vor einem Jahr, vom März vor einem Jahr. Da ist das auch nochmal beschrieben. Hier jetzt bloß in Kürz. Ich habe 5 Monate in meiner Diplomarbeit daran geschafft und ich habe hauptsächlich mir anguckt, wie sieht Maskmel aus und was muss man denn dran ändern? Wie müsste man es denn verbessern, dass wieder aktuell ist? Weil es war eben zu dem Zeitpunkt 6 Jahre ist nicht mehr weiterentwickelt worden und gerade so in der 2000er Jahre, da ist ja, hat sich in E-Mail schon was getan. Ich habe in der Diplomarbeit dann selber keinen Code geschrieben, sondern ich habe das bloß theoretisch betrachtet. Also was müsste man eben machen? Mit der Absicht dann, die eigentliche Arbeit, das Programmieren, das kommt dann danach. Ja, also ich war in meiner Diplomarbeit drin. Habe mir Maskmel anguckt und dann kam über der Punkt, ja, jetzt will ich es auch übernehmen. Und wie wird man Maintainer von einem verwaisten Paket? Maintainer und Entwickler, das ist letztendlich das Gleiche. Entwickler betont halt ein bisschen mehr, ich baue das weiter aus und Maintainer ist eher so, ich halte der aktuelle Stand. Aber das darf man einfach synonym ansehen. Ja, wer der eigentliche Autor von so einer Software ist, ist meistens ganz einfach. Man guckt halt ins Copyright und dann findet man da schon einen Namen und eine E-Mail-Adresse. Naja, was, wenn die E-Mail-Adresse eben nicht mehr funktioniert? Dann guckt man halt in Dokumentation, dann findet man da vielleicht eine andere E-Mail-Adresse. Und naja, die tut vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, das kann gut sein, man hat eben keine E-Mail-Adresse, die funktioniert. Keine Website mehr von der Person, war in meinem Fall so. Und dann ist schon die Frage, wie erreicht man den jetzt, um mal nachzufragen, ist es in Ordnung, wenn ich da Software übernehme? Ich meine, das ist freie Software, man darf forken. Das wird eben vom, das ist kein Problem, aber es ist halt nicht so nett. Also man sollte schon immer nachfragen, ist es in Ordnung? Und ich bin dann an der Oliver rankomme über die Debian, über das MIA-Team. MIA heißt Missing in Action und da hat Debian ein Team, die eben dafür da ist, irgendwelche Personen, die man nicht mehr erreichen kann, doch noch aufzustöbern. Und das ist ganz nett, eben das zum Wissen, es gibt so bei Distributionen gerade, gibt so Teams und das ist oft ein guter Anlaufpunkt. Gerade wenn eben so ein Entwickler sowieso bei so einer Distribution irgendein Paket hat oder so. Ja, und so als kleiner Tipp, wenn man dann den dann anruft, weil man vielleicht eine Telefonnummer kriegt, dann sollte man sich überlegen, wo auf der Welt der ist und dann mal gucken, wie viel Uhr da ist, wenn man anruft. Sonst ist er vielleicht nicht ganz so freundlich. Ja, ich habe dann natürlich geguckt und das war in den USA und ich habe dann angerufen, dass da morgens war und haben dann auf dem Weg zur Arbeit haben dann erwischt. Ja, das war ganz nett. Der Oliver, der ist übrigens aus Deutschland und hat dann auch Deutsch kennen. Also das war, der war so der erste Frage, do you speak German? Ja, jetzt ist mein neuer Maintainer, weil der Oliver hat gemeint, ja, ist alles in Ordnung, mach das. Und dann muss man es halt mal der Welt erzählen, dass da jetzt ein neuer da ist, der das übernimmt, der da weiterentwickelt. Und ich habe einfach mal geguckt, alle E-Mail-Adressen, die ich gefunden habe, die irgendwie mit Maskmail in Verbindung standen sind. Also das alte Mailingliste-Archiv, Changelogs, alles, was ich halt in Dokumentation gefunden habe, habe ich mal durchforstet. Bin da dann auf 40 E-Mail-Adressen gekommen, und die dann angeschrieben habe. Und ja, hier, ich übernehme jetzt Maskmail, ich schaffe da dran, ich will das weiterentwickeln. Und habe die angeschrieben. Und von 10 von denen habe ich dann eine Antwort gekriegt. 10 Leute. Also 40 habe ich angeschrieben, 10 von 10 habe ich Antwort gekriegt, also ein Viertel. Die Hälfte von den 10 hat auch wertvolle Informationen zurückgeschickt, also irgendwelche Patches, die sie selber haben, Dokumentation, sonst irgendwas, ein Link auf irgendeiner Seite, wo noch was ist oder so. Die andere war dann eher so, ja, cool, dass du das machst. Und manche auch einfach, ja, ich benutze halt Maskmail jetzt nicht mehr, weil immerhin war es auch 6 Jahre, ist halt auf Eis gelegen. Und 2 von den 40 haben sich dann auf eine neue Mailingliste angemeldet. Und 2, das hört sich jetzt wenig an, aber ich denke, das ist gar keine so schlechte Zahl für das, wie eben die Rahmenbedingungen da waren. Ja, jetzt hat man da so das neue Paket, das neue Programm und man soll sich darum kümmern und will das weiterentwickeln und dann muss man sich halt erstmal einlesen. Und wie macht man das? Man guckt sich natürlich Dokumentation dazu an. Also das, was ausgeliefert wird, README-Datei und irgendwelche How-Tos, die im Tarball drin stecken und Zeug. Man sucht im Internet, was man so findet zu dem Namen, was man Dokumentation findet. Da ich meine Diplomarbeit über das Zeug geschrieben habe, habe ich natürlich auch ernsthaftere Bücher gelesen und eben auch Bücher über ähnliche Software, über andere MTAs. Und das war bei mir ganz sinnvoll, weil man dann halt eben in den Themenbereich viel besser reinkommt. Also davor wusste ich eben auch nicht so viel über MTAs, also wie sie funktionieren und so, aber wie das intern abläuft, was besonders ist, auf was man achten muss, habe ich dann da überbezogen. Wobei das jetzt wohl eher nicht das ist, was man so normalerweise macht, wenn man jetzt ein Programm übernimmt. Und ich habe natürlich Codegläser und 10.000 Zeiler. Ich habe mal in einem anderen Vortrag gesagt, DWM hat 2.000 Zeiler, das kann man am Wochenende lesen und verstanden. Zumindest so weit, dass man daran Änderungen machen kann. Bei 10.000 Zeiler ist halt nicht, sind es halt keine 5 Wochenende. Sondern das wächst halt exponentiell und ich würde mal eher einen Monat ansetzen, bis man da sich einigermaßen wohlfühlt in dem Code. Da hat man natürlich noch nicht alles verstanden. Aber ihr werdet auch eure Erfahrungswerte haben, denke ich mal. Wie habe ich den Code gelesen? Ich habe da den Vim verwendet. Also das ist jetzt alles Ende 2008, Anfang 2009. Der Vim, ganz praktisch war da das Doppelkreuz, das sucht nach dem Bezeichner, der unter dem Cursor ist, rückwärts. Und da kann man dann irgendwelche Variablen zurückverfolgen. Das Gegenstück ist der Stern. Bloß auf der deutschen Tastatur braucht man für den Stern halt Shift. Und bei dem ist Doppelkreuz der praktischer. Und Rückwärtssuche ist eigentlich auch das, was man meistens will. Dann gibt es GD und GF. Das steht für Go to Definition und Go to File. Go-to-File, das ist ganz geschickt für Header-Files oder so. Man kann eben direkt reinhüpfen. Und GD, wo ist die Variable oder die Funktion definiert worden? Wenn die Variable oder die Funktion in einer anderen Datei definiert worden ist, dann geht es nicht direkt, sondern im Vim kann man dann nur eben in der gleichen Datei zur Definition hüpfen. Aber da gibt es die C-Tags dazu. C-Tags ist ein Programm, das indiziert irgendein eine Codebasis und dann kann man eben auch in eine andere Datei hüpfen. Und das habe ich damals nicht verwendet. Ich kannte das einfach damals noch gar nicht. Aber das ist in so Fällen ganz hilfreich, gerade wenn es viele Dateien sind, dass man eben dann ziemlich schnell zwischen den Dateien hin und her hüpfen kann. Wer hat Ctext schon mal verwendet? Eine halbe Person. Das gibt es inzwischen auch für alle möglichen Sprachen. Das heißt, bei Debian heißt das Paket irgendwie anders, Ctext Exuberant, genau. Das ist dann so die erweiterte Version für alle möglichen Sprachen. Und die Emotionen, ich habe 5 Monate an dem Zeug geschafft und das wird er da vermutlich auch schon kennen, wenn er mal länger an einem Projekt gearbeitet hat. Am Anfang ist es einfach nur cool und ja, und ich kann da mein Lieblingsthema als Diplomarbeit machen und so. Und MaskML ist super und was das alles kann und so. Und dann kommt auch irgendwann halt so der Punkt, wo man denkt, ach, das ist aber eigentlich geil schön da. Und das könnte man ja auch besser machen. Und irgendwann so überhaupt, eigentlich sollte man das Ganze neu schreiben. Ja, das gehört einfach auch dazu, über die, dass es halt Phase gibt, wo alles klasse ist und dann gibt es auch wieder Phase, wo man eigentlich denkt, eigentlich ist das alles scheiße und wieso nicht gleich Q-Mail oder sowas. Aber es gehört halt beides dazu und mit der Zeit gleicht sich das dann auch wieder aus. Ich kann euch ja mal meine Kurve nachzeichnen, meine Emotionskurve. Und zwar ähnelt die eigentlich mal Sinus, oder würde man sagen, es ist fast ein Sinus. Ich habe hier Pi und 2Pi. Das freut euch jetzt, gell? Der Jürgen grinst schon. Okay, dann haben wir hier so einen Sinus. Nee, das ist jetzt einfach so der Sinus und jetzt tue ich hier meine Diplomarbeitszeitraum ein. Frage. Ich habe mir das vorher extra nicht überlegt. Also es passt so ungefähr, wenn hier meine Diplomarbeit angefangen hat. Also bei Pi Viertel und hier bei 7 Viertel Pi, wenn sie hier aufgehört hat. Also das ist gar kein schlechter Verlauf, meiner Meinung nach. Das hier war so eher der Zeitpunkt, wo ich auf MaskML gestoßen bin. Hier war so die Diplomarbeit, dann ist erstmal aufwärts gegangen. Und das ist dann so die Phase, wo ich dann mich genau mit dem Code beschäftigt habe und denke dann, ach ja, und MaskML ist ja monolithisch, aber modular war ja nicht viel toller. Und also man darf das jetzt nicht so sehen, dass ich hier denke dann, was ist das für scheiß Software. Aber es war schon eher so, dass ich zum Schluss denke dann, man sollte doch ziemlich viel neu schreiben. Das war so zu Ende. Ja. Das Jahr nach der Diplomarbeit. Da sind wir dann hier unter. Und ich habe ja gesagt, die Diplomarbeit war theoretisch und das Ziel war, danach eben den praktischen Teil nachzuschieben. Und ich wollte das eigentlich auch machen. Also in dem ganzen Jahr 2009 habe ich gedacht, ja, und jetzt packe ich das Ganze praktisch an. Und jetzt mache ich die ganzen Änderungen, die ich denke, die wäre es jetzt. Und dann war aber in dem Jahr war es immer so, ach, eigentlich habe ich gar keine Zeit dazu. Und das ist halt immer so das Argument, wo man denkt, das wäre es. Aber eigentlich ist es so, man hat halt andere interessantere Dinge zu machen. Und MaskML hat mich halt da nicht so gereizt, natürlich auch deshalb. Und außerdem habe ich da hier an der Uni angefangen und das war ein bisschen stressig am Anfang. Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe einfach ein bisschen Abstand gebraucht. Eben den Abstand, um von hier wieder hier rauf zu kommen. Und das war auch ganz gut, dass ich da einfach gesagt habe, ja gut, dann jetzt halt das und dann halt ein bisschen später. Das ist so eine Sache für sich gewesen. Ich habe da die Ankündigung geschickt. Jetzt hier geht's wieder los mit MaskML. Und dann haben sich die zwei registriert auf der Liste und nochmal ein weiterer. Und dann ist irgendwie halt, das Mailaufkommen auf der Liste war halt konstant null. Und ich habe halt auch nichts im Code vorwärts geschrieben, sondern ich habe halt, gut, ich habe mich auf meine Diplomarbeit konzentriert und in der habe ich halt so gut wie nichts programmiert, halt ein paar Tests gemacht und so für mich selber, aber eigentlich nichts an Maskmail weiterentwickelt. Und wegen dem war das Wiederbeleben zu dem Zeitpunkt eigentlich nur Ankündigung. Und die paar Personen sind auf der Liste geblieben, wahrscheinlich haben sie vergessen, dass sie subscribed waren. Und ja, ich schicke keine monatlichen Erinnerungsmails. Die nervt mich ehrlich gesagt persönlich auch viel zu arg.
Weißt du, warum es eine gute Idee ist, diese Erinnerungsmails zu schicken? Mhm. Weil sonst die Leute nerven, die immer sagen, ich will da mal runter.
Ja, das stimmt. Auf der Sacklers-Liste ist das übrigens ein interessantes Thema. Immer wenn mal jemand kommt, wenn eine Mail an die Liste kommt, in der steht, unsubscribe, dann geht's los und dann kommt so ein riesen Thread und dann in ein paar Tagen kommen 50 E-Mails und dann wird wieder rumbasht, bis dann einer von den Admins sich Herz nimmt und den halt von Hand runter setzt. Jetzt. Das Jetzt bezieht sich auf die Zeit seit April, also das Semester jetzt. Weil im April habe ich für das jetzige Semester ein praktisches Projekt braucht für die Uni, aber für mein Studium. Und das war dann halt wieder, wie vor meiner Diplomarbeit, so zur richtigen Zeit, das Richtige, nämlich jetzt endlich die Gelegenheit, ein Maskmail zu schaffen. Und ich habe dann mich darum gekümmert, dass ich eben das Projekt als Individualprojekt durchführen kann und an Maskmail arbeite. Und das hat wunderbar geklappt. Ich empfehle euch, sowas zu machen. Also wenn ihr studiert, guckt, dass ihr die Sachen macht, die euch interessiert. Das, was so anboten wird, gut, wenn euch das interessiert, ist das voll in Ordnung. Aber wenn ihr denkt, ach, was soll ich denn machen für Seminararbeit, für Seminar oder was für Projekt und ihr findet einfach nichts so Rechtes, dann bemüht euch um ein Individualprojekt. Alles, was ihr, das Wichtigste, auf das ihr gucken müsst, ist, ihr braucht einen Prof, der euch unterstützt. Da müsst ihr euch darum kümmern, dass ihr da einen findet. Aber wenn ihr mal einen Prof auf eurer Seite habt, der sagt, hey, das hört sich interessant an und ja, das könnten wir machen und dann funktioniert das auch. Und bei mir ist das der Herr Schweigert, dem Kai Danke, der ermöglicht einfach so Sachen. Und deshalb habe ich in dem Semester eigentlich nur ein Maskmail geschafft. Also alles, was ich an Leistungspunkte in dem Semester gemacht habe, war Maskmail. Und das ist halt genial. Außerdem habe ich, das war ein taktischer Trick gegen mich, nämlich ich habe damit, dass ich das fürs Studium jetzt machen muss, habe ich dafür gesorgt, dass ich an Maskmail arbeiten muss, dass ich es nicht mehr ausschieben kann, sondern jetzt muss ich einfach. Und manchmal, da muss man so kleine psychologische Tricks mit sich machen. Ja, ich habe mir erneut eingelesen, weil in der Zeit vergisst man ja einiges und wenn man dann wirklich im Code schaffen will, dann muss man eigentlich den nochmal ein bisschen besser kennen. Inzwischen nicht mehr mit dem Vim, sondern mit dem VI. Mir hat es durch das, die Features, wo ich vorher erzählt habe, so das Doppelkreuz und GD, GF, das gibt es im VI nicht, das hat mir dann eigentlich nichts ausgemacht, weil seit einem halben Jahr schaffe ich halt bloß noch mit dem VI und habe mich daran gewöhnt und es ist schon an manchen Stellen nicht ganz so praktisch, aber wenn man halt schnell tippen kann, dann ändert das nicht so arg viel.
Welcher VI ist das dann?
XVI vom Heirloom-Projekt. Den gibt es unter x-vi.sourceforge.net.
Also ein richtiger Original-VI?
Das ist der Original. Also der basiert auf Original-Quellcode von wo auch immer. Aber das ist, sind auf jeden Fall Originalquelle. Die, ich glaube, Sun hat die veröffentlicht. Kann man nachlesen. Und Grep.
Ja. Vielleicht ist das nicht so da,
Das könnte sein, ja. Der ist, ich weiß, dass die ganzen Heirloom-Tools nochmal verbessert sind in Bezug auf UTF-8-Unterstützung, vollständige UTF-8-Unterstützung, alle Heirloom-Tools. Also das ist wirklich klasse. Und nochmal, es gibt nochmal so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe schon mal gesagt, dass die Heirloom-Tools gut sind. Ja, und Grep. Genau, das sind so die zwei Hauptprogramme gewesen, die ich benutzt habe. Dokumentation. Auch das muss man natürlich alles nochmal auffrischen. Auch da muss man nochmal nachgucken, was gibt es überhaupt. Man sucht erneut im Netz, also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich verbracht habe, einfach im Internet zum Suchen, was finde ich an Dokumentation über Maskmail? Weil die Original-Website gibt es halt nicht mehr. Es gibt ein Miro von der, die habe ich schon komplett abgerast. Aber vielleicht hat ja da irgendjemand mal noch irgendwas auf seiner Homepage gehabt und so. Und zum Codeverständnis, wenn man im Code schafft, wenn man selber drin was editiert und so, dann lernt man den Code viel, viel besser kennen. Also man kann 10-mal lesen, aber wenn man einfach mal irgendwas versucht zum Ändern, dann lernt man da viel, viel mehr. Also es lohnt sich im Code zum Schaffen und zum Verstanden. Ja, und mein Einstieg in die Arbeiter war da dann eben Bugs zum Fixen. Maskmail selber hatte keinen Bug-Tracker, aber Debian hat für das Maskmail-Paket einen Bug-Tracker. Und da sind die Bugs drin, die von denen manche eben nur das Debian-Paket betreffen. Aber ich habe Upstream und das Debian-Paket parallel übernommen. Also ich wollte natürlich auch die Paket-Bugs fixen. Ich war kein Debian-Developer und bin es auch nicht. Ich habe davor halt ein paar Bugs reported, aber Maskmail war dann mein erstes Paket, das ich betreut habe in Debian. Und eben auch in dem Zeitraum, wo ich in der Diplomarbeit war, wo ich mich mit dem befasst habe, da habe ich das dann auch das Maskmail-Paket übernommen und zumindest da mal die einzelnen Bugs gefixt und so. Also das auf jeden Fall. Ja, Bugfixing ist ein sanfter Einstieg in so ein Programm, weil es ist einfach eine abgeschlossene Aufgabe. Man hat da irgendwie einen Bug-Report und dann konzentriert man sich einfach den zum Fixer. Und die anderen Teile von dem Programm, die sind dann erstmal gar nicht so wichtig und die lernt man dann nach und nach erst kennen, durch das, dass man halt eben versucht, den einen Bug rauszukriegen. So durch das Bugfixer, das jetzt auch in den letzten Monaten der Hauptteil von dem war, was sie in Maskmail gemacht haben, einfach mal das Ganze aufzuarbeiten, die ganze alte Bugs raus. Also derzeit die ersten 2 Monate habe ich eigentlich gar nichts vorwärts entwickelt, sondern bloß hinter aufgeräumt. Und wenn es um alte Bugs geht, also da waren halt welche drin, die sind halt 4 Jahre alt, 5 Jahre alt. Dann muss man erst mal gucken, welche Version betreffen die eigentlich. Und dann guckt man, was hat sich seitdem geändert. Und dann guckt man, gibt es vielleicht schon irgendwo einen Fix, den man nur noch nicht gefunden hat? Ist in der neuen Version gefixt oder nicht? Da gehört einfach ziemlich viel Recherche dazu. Alles, was so alte Software betrifft. Man muss einfach sich erkundigen, was gibt es denn schon? Und erst dann fängt man an, dran zum Arbeiten. Und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man so einen Bug nicht gleich fixen kann oder gerade wenn man sich einarbeitet in so eine Software, dann lernt man die nach und nach kennen und lernt den Bug nach und nach besser zum Verstanden. Aber es ist auch allgemein bei Bugs so, also man muss sich den halt erarbeiten. Und ich glaube, es ist ganz sinnvoll, oft im Bug-Tracker zusätzliche Informationen abzulegen, während man den Bug versucht zum Fixen. Und wenn man heute irgendwas rausgefunden hat und denkt, ach, mit der Information kann ich den morgen fixen, dann sollte man heute noch beim Bugtracker die zusätzliche Information als Info zu dem Bug ablegen. Weil einmal wenn man morgen dann doch nicht fixen kann und nächste Woche kommt was dazwischen und dann ist irgendwas anderes, dann hat man es vergessen und das Wissen, das man sich erarbeitet hat, das weiß man halt in einem Monat nicht mehr. Und wenn man selber gar nicht mehr dazukommt, dann muss ein Nächster auch wieder ganz vom Anfang an anfangen. Und zudem kommt, wenn irgendjemand, wenn der Bug dann gefixt ist und irgendwann in ein paar Jahren hat wieder irgend so ein Problem und guckt nach gefixte Bugs in der Software und stößt auf den und will verstanden, wie der gefixt worden ist, was das eigentliche Problem war, oder stellt fest, er ist vielleicht, der Fix war gar kein richtiger Fix, dann helfen so zusätzliche Informationen eben erheblich weiter. Also, wenn ihr beim Bugfixer sind, schreibt in der Bugtracker rein, was ihr macht, was ihr rausgefunden habt, einfach alles an Informationen, was ihr halt eben habt. Das ist zwar natürlich ein zusätzlicher Aufwand, aber der kann euch helfen und kann eben auch andere helfen. Und naja, 5 Minuten kann man da formell schon mal investieren. Es wäre gut, wenn man einen Bugtracker hat. Ich habe noch keinen für Maskmail. Ich verwende eben momentan den von Debian selber. Das ist ein bisschen ein Missbrauch von dem, weil der ist halt für Debian selber da. Aber da wird noch was kommen. Und ich halte mir das gerade noch ein bisschen offen, weil ich habe da so Pläne für das Experiment mit NMH einen Bugtracker zum Implementieren und das ist so für nächstes Jahr geplant. Also.
Benutzt du Versionierungstool?
Ja, Mercurial. Mercurial ist super, geil, Chrissy. ja, nicht nur Git gibt's, aber es ist letztendlich egal. Ich finde es wichtig, dass es ein dezentrales Versionierungstool ist. Aber welches man da dann verwendet, ist recht egal, meiner Meinung nach. Und ich verwende halt Mercurial. Davor, früher, gab es Köl-Versionierung. Jedenfalls keine, die erhalten wäre. Ich habe nichts davon gelesen und habe nichts gefunden. Da komme ich nachher auch noch dazu, wie, was für Nachteile man hat, wenn es nicht versioniert ist. Die Community. Die Community sind zum einen die User, zum anderen die Entwickler. Aber man denkt da oft so als erstes an die Persona oder an die Arbeit, die sie machen, eben indem sie Bugs findet, fixet, Dokumentation schreibt oder was auch immer oder das Programm verbreitet. Aber entscheidend ist, was ich jetzt gemerkt habe, ist das Wissen, das in der Community steckt. Weil wenn Maskmail ist 6 Jahre nicht mehr entwickelt worden, die Community ist langsam gestorben, sie war dann quasi nicht mehr existent. 2 Leute haben sich auf die neue Liste eintragen. Das heißt, das war dann die Community, die übrig geblieben ist. Und das ganze Wissen, das da drin steckt, das war weg. Also ich konnte eben nicht auf das zugreifen. Und das niemand fragen zu können, das ist echt traurig, eine traurige Sache. Also man hat irgendein konkretes Problem, man findet irgendwas im Code und denkt, das ist einfach komisch, das ist komisch. Und man wird es eigentlich ganz anders machen. Und es passt gar nicht, dass die Stelle so schlecht ist im Vergleich zu der anderen Stelle. Und man fragt sich halt, hat man jetzt selber was übersehen oder nicht? Und wenn man da dann jemand fragen kann, wie war denn das damals? Oder auch, wenn man ein Versionierungssystem hat und man kann einfach in der History gucken, was hat sich denn da verändert? Wann ist denn das geändert worden? Das ist einfach sowas von Gold wert, das Wissen bei so konkrete Fragen. Und ohne Community, wenn es die nicht mehr gibt, dann muss man sich das halt alles wieder erarbeiten. Also man muss gucken, wieso könnte das so sein? Und dann fragt man andere Leute, was glaubt ihr? Wieso ist das hier wohl so gemacht? Und wieso ist nicht anders? Und dann rät man halt ein bisschen rum und irgendwann entscheidet man sich dann vielleicht, ja, eigentlich könnte man das ja ändern, wenn man nichts übersehen hat. Das hofft man dann. Und das ist echt, also wenn ein Projekt eine Community hat, dann sollte man da auf jeden Fall drauf aufpassen. Und ich glaube, dass die Community von Maskmail nicht mehr da ist, liegt auch daran, dass eben Oliver das Programm zum allergrößten Teil selber geschrieben hat. Und wenn eure Person fast alles macht und die wegfällt, dann ist halt vorbei. Dann ist niemand mehr da, der das übernimmt. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man ein Projekt betreut, dass man auch guckt, dass es andere Personen gibt, die auch tief drinstecken und die das dann auch übernehmen können, wenn man eben selber das Interesse verliert oder so. Also ich denke, da sollte man drauf achten. Das ist natürlich nicht immer so einfach und manchmal ergibt sich es einfach nicht. Aber das sind dann halt so Folgen, die da davon kommen. Der Originalautor, der hatte kein Interesse mehr. Also es war ihm einfach egal. Der hat auch seit 2006 dann halt nichts mehr im Netz gemacht. Ich weiß Gründe nicht. Ja, ist schon ein bisschen schade, aber naja. Es gibt dann allerdings andere Freunde und zum Beispiel das Webarchiv. Das ist ein ganz netter Freund. Da kann man nämlich nachgucken, was ist ein früher mal gewesen. Und da findet man dann doch manchmal noch überraschend irgendwelche Sachen. Leider ist das auch ein bisschen vergesslich und so Sachen, die selten abgerufen werden und so, die verschwinden dann irgendwann. Das ist ein bisschen schade. Und dann hat man halt von irgendeinem alten Manual, hat man halt bloß nur Seite 1 bis 4 und Seite 7 bis 9 und die andere halt nicht. Aber so ist das halt. Dokumentation. Hier der vierte Punkt, die Thoughts-Datei, das war sowas, was sie im Webarchiv gefunden haben. Release 0.0.12 von Anfang 2000, da war so eine Datei drin und da stand das Gedanke drin, die Oliver gehabt hat beim Design. Und das war wirklich Gold wert. Die Datei ist furchtbar veraltet, aber das sind halt eben so grundsätzliche Designziele, stand da drin. Und da lernt man dann zum Verstanden, oder da versteht man dann, wieso Maskmail so ist, wie es ist. Und das ist eigentlich das, was ich zu einem großen Teil mache. Ich versuche, Maskmail zum Verstehen. Also man kann natürlich den Code lesen und dann versteht man, wie das funktioniert, aber man muss auch rausfinden, wie ist der Charakter dahinter? Wie ist Maskmail? Da hat auch dazu gehört, wie wird es entwickelt? Und lauter so Sachen, das sind alles Informationen, die dann helfen, Maskmail zum Verstanden. Und dann eben, wenn man irgendwas findet oder irgendeine Frage hat, dann kann man das eben eher beantworten, weil man eben versteht, wie das Projekt entwickelt worden ist, was es für Ziele gehabt hat, was es eben auch für einen Charakter hat. Zu der Dokumentation, zu der Gedankendatei, das schreibt hier Diomedes Spinellis in seinem Buch Code Reading. Er schreibt das ein bisschen idealisiert. Auf Englisch ein Satz. Furthermore, in a systems documentation you can often find the designer's thinking, the goals, purpose and intent of the system requirements, architecture and implementation, and rejected alternatives and reasons for their rejection. Ich übersetze kurz. Des Weiteren findet man oder kann man in der Systemdokumentation oft die Gedanken vom Designer finden, seine Ziele, die Gründe, die Absichten der, also die Absichten der Anforderungen, der Systemanforderungen, der Architektur, der Implementierung und zurückgewiesene Alternativen und die Gründe, wieso sie zurückgewiesen sind. Und das ist sowas, dass man sonst eben fragen wird, wenn das nicht in der Dokumentation findest. Und oft findet man das auch nicht in der Dokumentation, wieso irgendwas so gemacht worden ist und nicht anders. Und das, glaube ich, das ist wichtig. Nein, zum Schreiber, zum Beispiel in Commit-Messages in der Versionsverwaltung, nein, zum Schreiber, wieso man irgendwas gemacht hat. Weil was gemacht worden ist, gut, die Commit-Message ist ja Zusammenfassung von dem Patch, von dem einen Diff. Aber es ist auch wichtig, meiner Meinung nach, dass drinsteht, wieso man das so oder so gemacht hat und welche Informationen sonst da dabei hängen. Weil das ist das, was ich eigentlich jetzt gern hätte. Einmal würde ich gern gucken, was ist wann gemacht worden und zum anderen auch wieso. weil ich kann halt eben niemanden mehr fragen. Und da wird es drin stehen. Also der Volker sagt, es muss in den Kommentar eben rein, wieso? Weil alles andere sieht man aus dem Code. Du meintest jetzt Kommentare im Code, oder? Ja. Ah, okay, ich hatte mich eher bezogen auf die Commit-Messages in der Versionskontrolle, aber letztendlich ergänzt sich das. Ja, wenn ihr Versionskontroll-Log habt von so einer alten Software, das ist Gold wert. Und wie oft denke ich, ach, wenn ich es halt hätte. Aber man kann sich das halt raussuchen. Da muss man halt so irgendwie auskommen damit. Durch das, dass ich jetzt am eigenen Leib erfahre, wie das ist, wenn man es nicht hat, achte ich auch wirklich darauf, dass ich gute Commit-Messages schreibe. Und ich möchte da kurz was zeigen, wie das bei mir so aussieht. Das sind hier die einzelnen Change-Sets und hier immer Description, hier die letzte Zeile. Das sind jetzt hier einfachere Sachen. Ihr seht da hier Befiles, das ist halt eben eure Datei geändert worden. Hier jetzt mal was Größeres. Das ist die erste Zeile, die man einfügen kann, oft mit dem Parameter minus m. Und ich meine, man sollte auch eben nicht nur das minus m eure Zeile einfügen, sondern so Gedanken oder Zusatzinformationen einfach noch anfügen. Also den Editor öffnen lassen, um die Commit-Message einzugeben. Und dann kann man eben halt sowas hier dazu schreiben.
Vielleicht wäre interessant gewesen, warum du diese M-Server-Funktionalität
ausmachst. Das steht hier nicht dran. Doch, es steht hier irgendwo dran. Ne, das steht hier nicht. Das steht auf der Mailingliste, ergänzend. Da ist nämlich eine Mail, dass ich das rausmachen will. Es ist auch so, dass die M-Server-Funktionalität schon seit 20 Versionen deprecated ist. Und jetzt ist sie halt mal rausgeflogen. Hier noch was. Das ist die erste Zeile und unter die Ergänzung. Da auch gerne einen Kommentar dazu, aus Sicherheitsaspekte. Maskmail läuft jetzt auf Localhost Port 25 per Default, damit es eben lokales Mails ausliefern kann, wenn der lokale Mail-Client per SMTP die Mail übergibt. Und will da einer von euch sagen, dass das unsicher ist oder ich kenne mich da nicht so aus? Okay. Also ich habe es halt hier mal so reingeschrieben und ich hoffe, wenn das dann mal jemand liest im Log und dann kommt vielleicht mal eine Mail, hey, das, du hast die da geirrt. Okay. Ja, mir ging es halt darum, dass das jetzt der Default ist und das habe ich deshalb gemacht, damit es eben direkt eingesetzt werden kann, damit man nichts extra konfigurieren muss, wenn der Mail-Client eben per SMTP, ich glaube, Pine überträgt seine Mails per SMTP, meine ich, hätte ich Gläser zu machen. Gut. Releasing. Dass man oft und früh releasen soll, das weiß jeder, sagt Eric Raymond, der ist der, der das ganz groß propagiert. Aber es ist gar nicht so einfach, weil dann steht man vor der Frage, wann release ich tatsächlich? Heute, morgen, nächste Woche? Und dann überlegt man sich schon, mache ich es jetzt heute? Oder gucke ich mir vielleicht morgen doch nochmal an, ob Dokumentation mit dem Code übereinstimmt? Oder teste ich eben nochmal ein paar Stunden oder gucke ich nochmal, dass wirklich das letzte Dokumentationszipfel der auch noch anpasst ist. Und sowas, das muss man halt doch abwägen. Und Ich habe eben auch schon Release eine Woche hinausgeschoben, weil ich jeden Tag denkt dann, ach, das könnt ihr eigentlich auch noch. Und das könnt ihr eigentlich auch noch. Und da muss man echt aufpassen. Und das hängt dann mit der Frage zusammen, was ist eigentlich ein Release? Also wie sieht es mit der Qualität aus? Wenn man oft eine neue Version rausbringt, sag mal alle 2 Wochen, dann kann man natürlich nicht die Qualität wahren, die man hat, wenn man alle 2 Monate eine Version rausbringt. Weil es bleibt einem einfach gar nicht so viel Zeit zum Testen und zum Abgleichen und zum Überprüfen. Und deshalb muss man sich da auch ein bisschen entscheiden. Wenn man oft neue Versionen rausbringt, dann wird die Qualität von jeder einzelnen Version vermutlich ein bisschen geringer sein. Allerdings kommt ja der Fix dann auch viel schneller, weil den kann man dann einfach in der Woche drauf oder auch ein paar Tage drauf direkt wieder was rausbringen. Ob ich Unit-Tests verwende? Ich glaube 2 Folien weiter oder so. Das Thema kommt noch. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie der Entwicklungsstatus von der Software aussieht. Also wird gerade aktiv und fleißig entwickelt, dann ist gut, viele Versionen rauszubringen. Wobei man da auch wieder sagen kann, heutzutage, wenn man ein öffentliches Versionskontrollsystem hat, wo jeder sich das direkt aus dem Repository ziehen kann, dann ist das vielleicht nicht mehr so notwendig. Aber im Gegensatz dazu eben, wenn man Software hat, die ziemlich stabil ist, wo sich jetzt so viel tut, dann bin ich der Meinung, man sollte darauf achten, dass man auf jeden Fall auch ein gutes Release erzeugt. Also das muss man halt eben abwägen. Aber ruhig oft eine Version rausbringen und vor allem beim ersten Mal nicht zu großer Respekt davor haben. Ich habe es 1,5 Jahre vor mir hergeschoben, eine neue Version rauszubringen. Okay, am Anfang habe ich nicht viel im Code geschafft, aber zumindest an der Dokumentation hat sich was gemacht. Und das im Nachhinein war das einfach ein Fehler, da immer zum Denken, ah ja, es ist nicht so toll und ich verstand es nicht gut genug und das habe ich vielleicht nicht angepasst und so. Nee, man muss sich einfach trauen, eine Version rauszubringen und man muss sich auch trauen, die anzukündigen. Das heißt auf der Mailingliste und vor allem auf Freshmeet. Also ich bin richtig begeistert von Freshmeet. Davor, ich habe mir überlegt, soll ich mich da überhaupt registrieren, weil man braucht halt wieder einen Account. Und, aber das bringt wirklich was, das ist wirklich gut. Ich habe da auch Entwickler, also neue Leute auf der Liste gefunden über Freshmeet, die halt so da drauf gekommen sind. Und da erreicht man eben ziemlich viele. Und die Leute von Freshmeet sind da echt gut, also gefällt mir gut. Wenn man da so eine Release-Message reinschreibt, dann wird die auch nochmal überarbeitet, sodass die Schreibfehler weg sind. Also das ist echt top. Ja, man muss stolz drauf sein, wenn man eine neue Version rausbringt. Weil allein das, dass man sich eingearbeitet hat in die Software und dass man was verbessert hat und dass man das veröffentlicht, das ist schon Grund genug. Und das ist so ein Punkt, da tue ich mir ein bisschen schwer. Und ich habe auch lange nicht Werbung für Maskmail gemacht und habe immer gedacht, ah, jetzt sage ich mal noch nichts. Nachher benutzt jemand, hat ein Problem und kommt auf mich zu und ich kann es nicht lösen und so. Aber man muss sich da einfach trauen. Ja, mein erstes Release nach 1,5 Jahren, das ich rausgebracht habe, hat halt gleich ein fetter Bug dran gehabt, sodass jede zweite Installation nicht mehr funktioniert hat. Aber andererseits muss ich sagen, das war einfach toll, weil am nächsten Tag war ein Bug-Report da mit einem perfekten Fix von dem Ding. Und also ein optimaler Bug-Report mit Patch. Und das ist halt, also letztendlich war es nicht schlimm. Aber man muss sich halt einfach trauen. Die Kompatibilität. Das ist gerade ganz aktuell bei mir, weil Kompatibilität zum Bewahrer, das heißt einfach Zusatzaufwand. Man muss irgendwelche alte Features mitschleppen, weil das hat vielleicht nur irgendjemand in seiner Konfiguration, das benutzt vielleicht nur jemand. Und dann schleppt man das halt von Release zu Release mit. Und eigentlich wäre es schöner, wenn es nicht mehr da wäre. Außerdem muss man mit der Dokumentation dann beide Sachen erwähnen und Zeug. Aber es ist auch wichtig, weil gerade Enduser, die möchten halt einfach, dass das Ding funktioniert. Und wenn die upgradet, dann muss halt ihre Konfiguration wieder passen. Ich habe das jetzt bei mir so gemacht, dass ich einen neuen Entwicklungszweig angefangen habe und da dann eben verkündet habe, dass in dem Entwicklungszweig keine Rückwärtskompatibilität gewährleistet ist. Also ich habe gesagt, da achte ich auf das nicht, weil da will ich einfach vorwärts entwickeln. Da will ich nicht die ganze Zeit gucken, ach, wie sieht's mit dem aus, wie sieht's mit dem aus, bin ich noch kompatibel oder nicht, sondern da geht's einfach vorwärts. Und der stabile Entwicklungszweig, der hält eben die Kompatibilität. Und in einem halben Jahr oder wann auch immer, wenn der neue Entwicklungszweig so weit in Ordnung ist, dann wird er die Leute halt mal umsteigen. Irgendwann vermutlich von alleine. Was ich denke, was dann doch sinnvoll ist, und das will ich auch machen, ich will ein Skript mitliefern, das eben die Konfiguration durchforscht, durchsucht und guckt, welches veraltete Optionen sind, die es nicht mehr gibt und dann eben halt eine Infomeldung ausgibt, mache das jetzt so, das ist der Ersatz. Ich habe mir auch überlegt, ob ich das automatisierte Skript erzeugen sollte, das dann automatisch die Konfiguration umschreibt, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, letztendlich fängt man doch nicht alle Fälle ab und dann funktioniert es erst nicht. Und bei dem denke ich, dass ich es so machen werde, dass ich nur Infomeldungen ausgebe, die so aussagekräftig sind, dass es eben auch ein Laie selber ändern kann. Ja, das ewige Streitthema, der Coding-Style. Wenn man fremden Code übernimmt, dann vermutlich ist der eigene oder der Programmierstil, den man selber verwendet, ist anders wie der von dem Code, den man übernimmt. Weil jeder macht es doch halt ein bisschen anders. Und die Frage ist, wie geht man da damit um? Und das kommt darauf an, wie die Situation ist, glaube ich. In meinem Fall ist der alte Entwickler gerne mit dabei und die Community, die es gibt, besteht quasi gar nicht. Das heißt, ich bin fast der Einzige, der daran geschafft hat, zumindest. Es gibt keine alte Versionsverwaltung, wo es dann, also wenn man so umformatiert, dann sind halt immer alle Zeilen verändert und so. Das ist immer so schön, wenn man dann irgendwelche Diffs generieren lassen will. Ich habe mir dann entschlossen, da Umformatierungen zu machen, aber die sind nicht allzu groß. Also was Einrückung betrifft, die war inkonsistent und die habe ich konsistent gemacht. Und ich habe auch so ein Refactoring in the Small. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das heißt also, wie sieht es in der Funktion aus? Also so kleine Änderungen. Da habe ich ziemlich viel gemacht. Und das vor allem, um den Code besser zu machen. Weil jeder hat so seine Stärke und Schwäche. Und an Punkten, wo ich der Meinung bin, das ist eine Schwäche vom Oliver und eine Stärke von mir, da habe ich es dann eben geändert. Und so gibt es natürlich auch die Stelle vom Oliver, die er toll geschrieben hat, die ich nicht so schreiben könnt. Die lasse ich natürlich. Also ich glaube, es ist gut, wenn einfach mehrere Personen in einem Code arbeitet, weil jeder gleicht dann wieder die Schwäche vom anderen aus. Und als ein Beispiel, der Oliver hat oft tief verschachtelte Ifs. Also er hat immer auf den Erfolgsfall prüft und im Erfolgsfall ist er Ebene eingerutscht. Und dann ist man halt irgendwann auf der 8. Ebene und da wird dann was ausgeführt. Und ich bin der Meinung, das ist schlecht lesbar so und typischer Unix-Stil ist es auch andersrum zu machen, eben alle Fehlerfälle zum Sortieren. Immer mit eurem If, das eure Ebene reingeht und da kommt dann halt ein Return oder ein Break. Und das heißt, da wird halt vorne 5, 6 Fehlerfälle abgefangen und dann kommt hinter der eigentliche Code. Und dann hat man halt vielleicht nur 2 Ebenen Schachtelung. Das ist so ein Beispiel, wo ich ziemlich massiv den Code geändert habe. eigentlich halt nur refactored. Ja, da sind wir schon. Es ist riskant, wenn man keine Test-Suite hat. Ich habe es gemerkt, gerade bei dem ersten Release. Das war nachher offensichtlich der Fehler. Ich glaube, es ist ganz interessant, wenn jemand refactort, der den Code nicht so gut kennt, weil der ist nicht vorbelastet. Der sieht das Ganze halt, der sieht halt manche Sachen klar, die für jemanden, der den Code kennt, halt schon offensichtlich sind. Aber in den Fällen ist halt noch viel wichtiger, dass man eine Test-Suite hat, weil wenn man sich nicht auskennt, dann ändert man vielleicht auch Sachen, die man nicht hätte ändern sollen, weil man nicht genug drüber weiß. Ich bin großer Fan von Refactoring. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und eben aus dem Grund, der hier unten steht, Refactoring ist eben das, der Vorgang, der zum Ziel hat, Software besser zu machen. Und die andere Sache, die man macht, Features dazu machen oder Bugs fixen, da ist nichts das Ziel, der Code besser zu machen. Und ich glaube, man sollte viel Zeit mit Refactoring verbringen. Das ist. So ein ich zeige kurz, was du meinst. Du meinst einen Call Graph.
Genau.
Ja, sowas. Der sieht immer noch gleich aus. Das ist der von damals und der von jetzt. Weiß jeder, was das ist? Ich erkläre es kurz. Jeder von den Bubble ist eine Funktion. Und jede Linie ist ein Aufruf von der Funktion. Und hier ganz links, das hier ist Main. Da fängt alles an. Und die Pfeile gehen immer nach rechts. Das heißt, Main ruft hier die Funktion auf, die wieder die aufruft und die hier oben. Und so. Das hier unter, das zum Beispiel, könnte vielleicht printf sein. Und das ist dann, was ausgegeben wird, wenn man Versionsnummer will. Dann wird Main aufgerufen und hier printf die Versionsnummer, dann hört es auf. Also so sieht es aus. Wenn sich das verändert, das ist dann das Refactoring im Großen. Das andere, Refactoring im Kleinen, heißt, das bleibt gleich und nur der Inhalt von jeder Funktion oder innerhalb von Funktionen wird was umgestellt. Hier was zum Ändern, so strukturelle Änderungen, das ist auf jeden Fall geplant. Aber das habe ich bisher noch nicht gemacht. Das ist dann auch komplizierter, weil da muss man eben viele Sachen umstellen. Die ganze Abhängigkeit da irgendwie muss man da bedenken und das wird kommen. Also bisher habe ich eher die einfachere Aufgabe gemacht und also es sollte mal besser aussehen. Nein, ich verwende der VI. Also keine Eclipse schon gar nicht, aber halt keine Tools, die das irgendwie unterstützt hat. Das nicht. Ich glaube, mit dem wird ich persönlich einfach auch nicht zurechtkommen. Also ja, wenn man sowas sowieso schon benutzt, ist das sicher hilfreich. Aber das hängt halt einfach davon ab, wie man selber arbeitet. Und ja. Ja, also das war jetzt gerade der Einwand, wenn man zwei Parameter, wenn man Funktionsaufruf vertauscht, die vielleicht auch der gleiche Typ haben, dann kann man das halt in Eclipse zum Beispiel automatisch ändern lassen. Ja, das geht bei mir so nicht. Ich habe natürlich auch keine 5000 Aufrufe von der Funktion. Ich verwende halt grep, suche danach und dann sehe ich halt, wo ist was und dann ändere ich es da. Also das ist alles 10.000 Codezeilen, das ist nur überschaubar. Also ich habe halt vielleicht 10 Aufrufe in 3 Dateien oder sowas in dem Dreh. sieht man hier auch ein bisschen an den Linien. Also wie oft wird da so ein Bobble aufgerufen? Und das ist eben alles immer noch abzählbar. Umgangssprachlich abzählbar. Tests, jetzt sind wir bei den Tests. Ja, wäre klasse, wenn ihr das hättet. Ich habe es leider nicht, aber vielleicht will ja jemand von euch. Also ich bin dringend auf der Suche nach jemand, der mir Testsuite für Maskmeld schreibt. Das ist Testsuites, Tests allgemein sind halt ein bisschen unbeliebt. Es macht fast niemand gern und noch seltener gern, wenn Software nicht so gut testbar ist oder wenn sie schon fertig ist und dann will man Tests hinzufügen. Das ist einfacher, wenn man gleich Tests mit einplant, dann kann man eben das doch ein bisschen schöner designen vielleicht. Auch die Sache, dass Maskmel nicht modular ist, macht das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter. Modulare Software lässt sich meistens einfacher testen. Oliver hat verschiedene Tests einbaut, zum Teil mit so if-devs im Code, was ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Da gibt es verschiedene Sachen. Es gab auch ein paar Funktionstests, die Gesamtfunktion von dem System. Also kann er eine Mail ausliefern, wenn sie auf Standard in reinkommt, kann er eine Mail und so etc. Ich habe den Teil, die Gesamtfunktionstests, so ein bisschen überarbeitet, ein bisschen ausgebaut und vor allem auch automatisiert. Also das ist halt entscheidend. Tests müssen automatisiert sein, sonst hat das Ganze ziemlich wenig Sinn. Was Unit-Tests so betrifft, da gibt es nichts. Und das ist aber was, da bin ich der Meinung, da es wäre toll, wenn ich jemanden finde, aber wenn nicht, dann muss ich damit da wirklich nachsetzen. Also ich glaube, das ist ziemlich wichtig, auch vor dem Hintergrund, dass ich einfach gern refactor. Und da ist das halt einfach eine Erleichterung, wenn man weiß, man hat ein Test-Framework und das lässt man laufen und dann sind zumindest alle grobe Schnitzer, wird er dann schon mal abgefangen. Will jemand von euch? Aha, auch ans Video, wenn jemand von euch Interesse hat, meldet euch bitte. Vielleicht möchtet ihr ja Diplomarbeit drüber schreiben oder so. Wäre ein interessantes Thema. Zum Team. Es sieht momentan so aus, wie es damals aussah. Das ist jetzt halt nicht mehr Oliver, sondern ich. Ich mache momentan alles allein. Es gibt ein paar Leute, die irgendwelche Patches geschickt haben. So wie damals eigentlich auch. Ich würde mich freuen, wenn es nicht nur ich wäre. Vor allem aus dem Grund, weil ich gern über irgendwelche Entscheidungen diskutieren würde. Also das wäre mir ziemlich wichtig, dass auf der Mailingliste, dass da mehr passiert. Ich bemühe mich auch, größere Entscheidungen, die anstehen, auf der Mailingliste immer anzukündigen, zu sagen, was meint ihr dazu. Einfach auch, weil ich habe nicht so viel Wissen über das Thema. Letztendlich beschäftige ich mich seit 2008 mit Mail Transfer Agents und wenn weitere Personen dabei sind, dann hat man einfach nochmal zusätzliches Wissen. Und es ist einfach auch, wenn man selber entscheidet und man macht es irgendwie, dann ist das halt immer einfach. Dann macht man es halt. Aber wenn jemand anders da ist, dann muss man auch begründen. Und das ist wieder so ein kleiner psychologischer Trick. Wenn andere Leute da sind, die eine eigene Meinung haben, die nachfragen, dann muss man auch selber seine Entscheidungen begründen. Man muss Gründe finden, wieso man irgendwas so macht. Und das führt dann auch dazu, man muss sich das Zeug genauer angucken. Man kann nicht mehr so einfach entscheiden, sondern man muss sich genau angucken, wieso mache ich so. Und ist auch wirklich so, wie ich denke. Weil die andere wird nachfragen. Und die wird sich das vielleicht auch angucken. Und das finde ich ziemlich wertvoll, wenn es Diskussionen über so Sachen gibt. Und mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Also das wäre richtig toll, wenn gerade auf der Mailingliste sich da was tun wird. Sonst natürlich, wenn jemand weiteres mitentwickelt oder Dokumentation schreibt oder was auch immer, wenn er Arbeit macht, es das heißt natürlich auch, wenn jemand Arbeit macht, dann soll er auch entsprechend belohnt werden. Also das ist was, das glaube ich, das ist wichtig, dass es ja da irgendwo toll mein Name statt und irgendwelche andere schaffet. Ja, ich bin mal gespannt, wie das so läuft, weil ich habe halt auch keine Erfahrungen in dem Bereich. Das ist mein erstes Projekt, das ich nicht nur für mich selber schreibe. Und was ich halt gesehen habe, ist die Entwicklung vom DWM. Die verfolge ich ziemlich lange jetzt schon. Und bei Usable bin ich auf der Mailingliste seit Anfang an. Und das ist eben auch so ein kleines Projekt, das ganz interessant ist, weil der Initiator von Usable, Dieter irgendwas aus Belgien, der hat am Anfang, hat er mal 2, 3 Wochen hat er Code geschrieben, ein erster Prototyp. Und seitdem hat er quasi fast nichts mehr gemacht. Die ganze Arbeit hat andere Leute gemacht. Er hat nur noch Patches koordiniert. Also er hat in den ersten paar Wochen hat er fast alles gemacht. Sagen wir mal 2, 3 Wochen. Und dann hat er vielleicht nur noch 5 bis 10% vom Coding-Anteil. Und er hat nur noch das Zeug koordiniert. Das ist erstaunlich. Da gibt es ein Interview mit ihm auf Slashdot. Da beschreibt er das, dass er eigentlich nur das Projekt zusammenhält und das koordiniert. Also das sind halt meine Erfahrungen und beides mal Suckless und der Usable hat mich beides ziemlich beeindruckt, weil das beides mal interessant läuft und das hat mir gut gefallen. Und ich bin natürlich, versuche natürlich auch irgendwie so das Beste von dem, was ich aufgenommen habe, weiterzugeben, aber ich habe keine Ahnung. Man wächst da mit seiner Aufgabe. Und auch ihr wächst mit eurer Aufgabe, wenn ihr anfangt, ein Projekt zu übernehmen. Vor 3 Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen können, aber inzwischen denke ich, es ist gar nicht so schlecht, wie es gerade läuft. Zur Zukunft. Ja, ich glaube, ich habe eine gute Chance, mal pünktlich fertig zu sein. Die To-Do-Liste. Das ist so das, was in nächster Zeit ansteht, vor allem End-User-Dokumentation. Ich merke einfach, wie sich jetzt immer mal wieder eine Person meldet, die sagt, ah, sie hat davon Mastermind gehört, oder man trifft in der Uni welche, die sagen, ah, sie haben da irgendwie so ein Mail-Problem oder sie möchte gerne MTA installieren und sie wissen da zurecht. Und dann sage ich, ach, da gibt es Mastermind, das betreue ich, das kann das. Und so, es wird halt mehr. Und End-User-Dokumentation, an der fehlt es gerade wirklich. Und da bin ich gerade dabei, das vor allem aufzubessern. Dann die Test-Suite. Das ist sicher ein bisschen größere Sache, aber das ist wichtig. Dann möchte ich eben größere Refactorer, eben das, was du gesagt hast, eben Struktur verbessern. Wobei, das ist jetzt hier in der Reihenfolge. Naja, jetzt ganz so nach Priorität geordnet. Auf jeden Fall, das erste hat höchste Priorität. Das Refactoring, das steht eher hinteran. Verschlüsselung und Authentifizierung, das ist was, so ein bisschen Problemthema, weil ich kenne mich da damit einfach echt gut aus. Und ich weiß und habe in meiner Diplomarbeit auch erarbeitet, dass das eben wichtig ist. Und es ist jetzt auch vor 3, 4 Tagen schon Mail gekommen. Ja, da hat jemand von Mastermind gehört und er wird sie einsetzen. Wie sieht es mit Verschlüsselung und Authentifizierung aus? Das war halt so die einzige Frage. Wird das unterstützt? Kann man das nutzen? Und wegen dem, das müsste man auf jeden Fall dokumentieren, prüfen, weil ich habe einfach zu wenig Ahnung von dem Zeug. Und eventuell auch erweitern. Es ist so, dass Verschlüsselung für ausgehende Mails ist auf jeden Fall möglich, indem man es mit OpenSSL wrappt. Das geht. Authentifizierung ist möglich mit den Verfahren Plain Login und CRM-MD5. Genau. Eingehend ist das nicht möglich. Eingehend geht auf jeden Fall keine Authentifizierung. Maskmail ist auch eher nicht dafür da, oder ich sag mal, ist nicht dafür da, dass es an einem Port läuft, der zum Internet offen ist. Maskmail wird man eher auf einer Workstation einsetzen und dann nur im lokalen Port lauschen. Oder in einem kleinen Heimnetz, dem man vertraut. Genau, eingehende Authentifizierung gibt es noch nicht. Aber wäre sicher was, was man machen könnte. Eingehende Verschlüsselung ist nur in der Art möglich, dass man S-Tunnel aufsetzt. Allerdings kann dann Maskmail nicht mehr sehen, von wo, was die Original-IP ist vom Sender. Wobei, ich glaube, du hattest mal gesagt, dass das bei der Linux-Version von S-Tunnel oder irgendwie könnte es vielleicht doch gehen, aber auf jeden Fall, das ist, das wäre dann noch so Punkte, wo man ausbauen könnte. Aber ich denke, ausgehende Verschlüsselung und Authentifizierung ist deutlich wichtiger, gerade für den Einsatzzweck, und das ist da, das ist möglich, aber müsste besser dokumentiert werden. Als fünfter Punkt, absichtlich ganz klein, Add Features. Ich füge nicht gern was dazu. Ich habe es lieber gern klein, und wenn Funktionalität dazukommt, dann gern über externe Tools. Also ich finde es ziemlich cool, dass OpenSSL verwendet wird für zur Verschlüsselung und die Funktionalität nicht in Maskmail drin steckt. Das ist halt immer ganz so einfach, und vielleicht sollte man manches dann doch reinpacken. Wenn jetzt halt jemand mit einem toller Patch kommt, der irgendein super Feature dazufügt und das tausende Codezeiler einbringt, dann bin ich eher zu begeistert. Aber das kommt natürlich immer drauf an. Aber grundsätzlich, ich bin eher der Meinung, Maskmail aufzuräumen, das ist jetzt mal viel wichtiger. Und wenn es dann, also mal wegschmeißen, was man nicht braucht, zum Beispiel der interne Pop-Client, der heutzutage da eigentlich keinen Sinn mehr macht, der ist mal einbaut worden, um SMTP after POP zu machen, eben wegen der Authentifizierung, bevor es Maskmail über SMTP selber authentifizieren konnte. Und heutzutage macht er, glaube ich, nicht mehr so viel Sinn, und man kann einfach Fetchmail oder was auch immer stattdessen verwenden. Also da bin ich dabei, eher so Sachen wegzumachen. Dann das Ganze zum Restrukturieren. Wenn es dann mal auch weniger Code ist, dann ist es einfacher zum Restrukturieren. Und dann, wenn das soweit in Ordnung ist, dann kann man ruhig behutsam Features dazufügen, die halt Sinn machen. Ja, wer Lust hat, gern, der hat mich frei, wenn er sich vor allem auf der Mailingliste anmeldet. Wenn er was beitragt, also bin ich jederzeit offen dafür. Wenn er es benutzt, natürlich auch ganz nett. Also das meldet euch vor allem bei mir. Schreibt mir, wenn er es einsetzt oder wenn er es anguckt oder wenn er irgendeine Anmerkung hat, einfach Bescheid sagen. Ja, fast am Ende. Ich habe hier jetzt nochmal zusammengefasst, so ein paar Ratschläge, die ich nochmal mitgeben will. Eigentlich alles, was schon irgendwo mal gekommen ist, aber halt auf zwei Folien nochmal zusammengefasst. Wenn ihr verwaiste Software wiederbeleben wollt, macht's. Wenn ihr Software verwendet, die nicht mehr betreut ist, die ihr verwendet, die ihr gut findet, die nicht zu groß ist, das ist immer so ein bisschen Voraussetzung. Weil, sagen wir 50.000 Codezeiler, da braucht man halt schon ewig, bis man da drin ist. Aber sowas in der Größenordnung, 10.000 Zeiler, also das geht schon. Macht es einfach, und es ist vor allem ein guter Weg, um einzusteigen in das Ganze. Es ist ein viel besserer Weg, meiner Meinung nach, wie ein eigenes, neues Projekt anzufangen. Weil, wenn ihr eine neue Software entwickelt, vermutlich gibt es das schon 5-mal. Es ist bloß ein bisschen anders. Und das ist halt, ich kriege das bei Debian immer mit, Da kommt einer mit irgendeinem super toller Tool und will es in Debian reinbringen. Und es gibt es aber halt schon fünfmal in ein bisschen andere Art. Und neue Software aufzunehmen heißt immer, man muss auch neue Software betreuen, weil vielleicht verliert er irgendwann mal seine Lust. Das kommt immer mal vor, nach ein paar Jahren hat man vielleicht genug von dem Zeug. Aber wenn man alte Software anpackt, die verbessert, da profitiert alle davon. Weil es bringt einem selber was und jede Distribution, alle, die es verwendet, alle freuen sich drüber. Wenn Software, die nicht betreut ist, wenn an der gearbeitet wird, da hat jeder was davon. Und wenn man nach einem Jahr keine Lust mehr drauf hat, dann ist trotzdem ein Vorteil für die Community da. Also da wird euch jeder mit offenen Armen aufnehmen, wenn er eben sagt, ihr möchtet verwaiste Software betreuen. Ja, oft fehlt es bei dieser Software einfach an jemand, der sagt, hey, betreue das. Wer das von GNU Screen kennt, irgendwie, das ist damals entwickelt worden und jeder benutzt es. Und zwar, weiß ich, der Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte oder keine Ahnung, war es halt nicht betreut. Aber jeder hat es benutzt. Also das ist oft so, dass Software benutzt wird, aber es ist zumindest keiner, der die Entwicklung in Hand nimmt. Der hat irgendein paar Patches und der hat ein paar Patches. Aber wenn einer sagt, hey, ich führe die zusammen und so, dann kommt da schon Unterstützung. Und zum Zweiten, wenn er Software entwickelt, veröffentlicht eure Software früh und ja, traut euch einfach das zum Veröffentlichen an, zum Kündigen. Versuche der Community zum Entwickler. Das Geheimrezept dafür ist, fleißig dran arbeiten. Wenn er regelmäßig arbeitet, wenn er regelmäßig Ankündigungen macht, dann wird das auch sehr. Wenn er ins freie Magazin oder was auch immer, wenn er einen kleinen Artikel schreibt, sowas, dann baut sich so eine Community auf, dann sehe das die Leute. Dokumentiere das Zeug für Zukunft. Also, ich kenne da so Commit-Messages, wo dann drin steht, fix the small bug. Oder es gibt ja auch noch viel, viel schlimmere Sachen, wo dann bloß Fu drin steht, weil man halt gerade zu unkreativ war und konnte sich nichts überlegen. Dann Refactoring, mache das, verbessert eure Software, überarbeitet sie immer wieder, weil man kann immer noch was verbessern. Und ja, sucht jemand, der euch eine Testsuite schreibt. Zum Abschluss meine Referenzen, hier Maskmails Homepage. Die war früher brock.marmaro.de/maskmail, das ist jetzt aber Weiterleitung. Also lasst euch da nicht irritieren. Mailingliste, meine Diplomarbeit, die ist da auch irgendwo noch verlinkt auf der Maskmail-Seite. Das ist eben die theoretische Betrachtung. Der Vortrag von letztem Jahr, der ist eben über meine Diplomarbeit, also über die theoretische Seite. Und das Zitat ist eben das Buch hier, Code Reading, ein interessanter Ansatz von dem Buch. Eben, es wird beschrieben, wie sieht Quellcode aus? Also der Hauptfokus ist C, aber nicht nur. Und da ist zum Beispiel ist auch drin eine Übersicht über Kontrollstrukturen. Das ist jetzt vielleicht etwas, was man unbedingt braucht, aber auch ganz nette Ideen. Und eins zum Beispiel, das ich dann aufgenommen habe in mein Programmierer, ist, du hast eine Schleife mit einem Lehrerkörper. Also alles passiert hier. Hier drin ist ganze Verarbeitung und jetzt gibt es halt den Ansatz. Und das ist einfach mal schlecht. Man hat das. Also ich kenne das, aber ich finde es einfach nur schrecklich. Wenn dann so, dass man hier sieht, mir in der Einrückung. Ich habe es früher so gemacht, weil ich finde, also ich mache immer Glamrana, ne? Weil ich das lesbarer finde. Jetzt mache ich so, dank dem Buch, ich schreibe Continue hier rein. Und dann ist einfach offensichtlich, dann erkennt man sofort, was passiert. Und man muss nicht irgendwo einen Block suchen. Oder halt eben, wenn man es ohne Glamra macht, dann nur das Continue. Aber ich finde das sehr lesbar. Du würdest eine Waldschleife draus machen? Aber du bist ein Java-Programmierer, oder? Also es ist das C, in C macht man Berechnungen gern da drin hier. Das ist halt Zeug, Arrays kopieren oder Strings oder so. Das ist was, oder Liste durchgehen. Das ist gängig, dass man halt hier schreibt, man sucht irgendwie das und das Element in der linearen Liste und dann schreibt man halt hier P gleich List und dann solange es nicht 0 ist und dann macht man hier next. Also das ist, ich hoffe, da ist jetzt kein Fehler drin. Das ist, sowas ist halt üblich in C. Man setzt hier P aufs erste Element und dann geht man immer eins weiter, solange eine 1 da ist. So, und jetzt könnte man hier im Body eine Berechnung machen. Aber vielleicht will man ja hier drin noch was machen. Und das ist halt, sowas findet man in C-Code, in so Low-Level-C-Code halt oft. Und gut.
Das kommt meines Erachtens aus der Zeit, da ist die Optimizer überhaupt nichts konnten. Außer Sachen wie Duff's Device oder so, würde ich heute sagen, im Normalfall.
Ja, das stimmt. Wenn, dann sollte man drüber schreiben, Duff's Device in der Kommentar. Dann finde ich sowas, ist das akzeptabel, wenn man nein schreibt, hier, ihr müsst das nicht verstanden, aber das ist Duff's Device. Und dann könnt ihr das selber nachgucken in der Wikipedia, was das ist. Ja.
Stimmt.
Das stimmt, also der Compiler macht ziemlich viel. Ja, also wenn man sowas hier in der Body reinsetzen kann, ist meistens sinnvoller. Aber wenn man einen leeren Body hat, es kommt doch immer mal wieder vor. Das ist halt so ein Beispiel, was ich hier rausgezogen habe. Ja. Und sonst ist auch, naja, ihr wisst ja die Bücher von mir. Und zum Schluss nochmal, ich habe Heirloom Tools eingesetzt. Das Ding, wo ich die Folien anzeige, ist übrigens GhostView. Die Slides sind in Tehrof geschrieben. Der Quellcode dazu ist auch wieder auf meiner Homepage verfügbar. Und die Makros für das Tehrof-Zeug, die basieren ursprünglich auf von der URL. Ja, ab morgen oder so gibt es die Folien und der Quellcode online, da und da. Und damit danke euch fürs Zuhören. Ja, Vortrag Viertel, habt ihr gesehen? Das heißt, ich brauche jetzt keinen Vortrag mehr machen. Ja, wir sehen uns dann noch bei Parasco. Und nächster Monat ist der Griller, also kein Vortrag. Und dann nach der Sommerferien wieder.